请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Holz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 5. August 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit Liu Ruyi von der Umwelt-NGO Green Citizens Action Alliance. Er erklärt, welche Herausforderungen es für die Entwicklung von Solarenergie in Taiwan gibt. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Heute spricht Ilong mit Dr. Josef Goldberger, Leiter des Wissenschaftlichen Koordinierungsbüros des Freistaates Sachsen in Taiwan. Dr. Goldberger erzählt von seiner jährlichen Sommertour durch Sachsen, von der er gerade wieder nach Taiwan zurückgekehrt ist. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsident Lai empfängt Gäste des Kitagalan-Forums. Taiwans jährliche Militärübung startet trotz chinesischer Störungen. Kitagalan-Forum, US-Experte nennt 5 zentrale militärische Aufgaben für Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat heute Gäste des Kitagalan-Forums empfangen, darunter die frühere finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und den früheren kanadischen Handelsminister Ed Fast. Nach Angaben des Präsidialamts dankte Lai den internationalen Gästen für ihre Unterstützung. Ihr Besuch zeige Freundschaft zu Taiwan und gebe der taiwanischen Gesellschaft mehr Vertrauen, an ihren demokratischen Überzeugungen festzuhalten. Lai erklärte, seine Regierung verfolge dafür einen Plan mit 4 Säulen für den Frieden. Dazu gehörten eine stärkere Verteidigung, mehr wirtschaftliche Sicherheit, engere Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern und ein stabiler, aber prinzipientreuer Umgang mit China. Taiwan glaube, dass Frieden Stärke brauche. Deshalb habe er unter anderem ein Komitee für gesamtgesellschaftliche Verteidigungsbereitschaft im Präsidialamt eingerichtet. Auch an der heute beginnenden Hanguang-Übung werde die Bevölkerung beteiligt. Zur Wirtschaft sagte Lai, Taiwan wolle seine Industrie stärker international ausrichten und weniger abhängig von China sein. Ed Fast sagte, Taiwan zeige der Welt, dass Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und offene Märkte wichtige Grundlagen für Wohlstand seien. Er betonte außerdem, in einer Zeit unsicherer globaler Ordnung und neuer Lieferketten könnten Länder solche Herausforderungen nicht allein bewältigen. Das Kitagalan-Forum sei deshalb eine wichtige Plattform für Dialog, Vertrauen und Zusammenarbeit in der Region. Taiwans 42. Militärübung Hanguang hat heute offiziell begonnen. Verteidigungsminister Wellington Koh erklärte im Parlament, die Übung solle die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte unter möglichst realistischen Bedingungen prüfen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird dabei mit festen Szenarien, aber ohne vorher festgelegtes Drehbuch trainiert. So sollen die Truppen in fortlaufenden Szenarios ihre Befehlswege, Entscheidungen und Reaktionen überprüfen. Hintergrund ist Taiwans Ziel, die Verteidigungsbereitschaft weiter zu stärken. Koh sagte, die Übung werde trotz chinesischer Aktivitäten rund um Taiwan wie geplant fortgesetzt. Die Volksbefreiungsarmee hatte gestern in der Umgebung der Taiwanstraße eine sogenannte gemeinsame Gefechtsbereitschaftspatrouille durchgeführt. Koh erklärte, solche Störungen durch China seien nicht neu. Die Streitkräfte hätten dafür eigene Reaktionspläne und einzelne Übungsteile würden deshalb nicht unterbrochen. Zu möglichen US-Beiträgen äußerte sich Koh zurückhaltend. Beim 10. Kitagalan-Forum in Taipeh hat der frühere ranghohe US-Sicherheitsbeamte Jedediah Royal am 4. August Taiwans geplante Übungen zur städtischen Widerstandskraft während der Hanguang-Übung begrüßt. Royal sagte, Taiwan gehe mit den neuen Übungen in die richtige Richtung, müsse aber auch wichtige militärische Herausforderungen im Blick behalten. Royal erklärte, eine Verteidigungsstrategie dürfe nicht nur militärisch gedacht werden. Militärische Planung und zivile Verteidigung müssten eng zusammenarbeiten. Deshalb sei es wichtig, Übungen zur Widerstandskraft regelmäßig abzuhalten und möglichst noch häufiger zu trainieren. Mit Blick auf die Hangguang-Übung sagte Royal, Taiwan übe nun stärker eine Strategie, die einen Gegner schrittweise schwächen soll. Das sei schwierig, aber nach seiner Einschätzung der richtige Weg. Als zentrale Aufgaben nannte Royal 5 Punkte. Taiwan müsse sich auf eine mögliche gemeinsame Landungsoperation Chinas vorbereiten, See- und Luftverbindungen für Hilfe von außen offen halten, wichtige Infrastruktur schützen, stabile Kommunikation sichern und die Unterstützung der Zivilgesellschaft aufrechterhalten. Außerdem riet er Taiwan, besonders auf Luft- und Raketenabwehr, Cybersicherheit, Kommunikation, Logistik und die Produktion von Drohnen zu achten. Auch auf Grauzonenaktionen müsse Taiwan schneller reagieren, weil solche Aktionen und ein möglicher offener Konflikt miteinander verbunden seien. Taiwans Premierminister Zhou Rongtai hat heute einen Entwurf für den Zentralhaushalt des kommenden Haushaltsjahres vorgestellt. Die Ausgaben sollen nach Angaben der Regierung erstmals mehr als 3,6 Billionen Taiwan-Dollar, etwa 96,45 Milliarden betragen, zugleich aber ohne neue Schulden finanziert werden. Zhou sagte in einem Interview kurz vor einer Preisverleihung des Kabinetts, der Etat sei das Ergebnis monatelanger Planung und zeige die gewachsene Finanzkraft des Landes. Das Geld solle in wichtige Bereiche wie intelligente Technologien, Sozialleistungen, Verteidigung, Hochwasserschutz, Bildung, Kultur und Sport fließen. Der Haushaltsentwurf war bereits am 4. August Präsident Lai Ching-te vorgestellt worden. Zhou erklärte, die Grundlage für den schuldenfreien Haushalt sei die gute Wirtschaftslage Taiwans. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen hätten gemeinsam zu hohen Steuereinnahmen beigetragen. Deshalb solle ein Teil des Wachstums an die Bevölkerung zurückgegeben werden. Geplant sind unter anderem mehr Mittel für soziale Sicherung, für die Verteidigung und für Maßnahmen gegen Überschwemmungen. Auch der Bildungsbereich soll weiter gestärkt werden, ebenso Kultur und Sport. Nach Angaben Zhous will die Regierung den Haushaltsentwurf bis Ende August dem Parlament vorlegen. Er rief die Parteien dazu auf, die Beratungen fristgerecht abzuschließen, damit geplante Projekte und Hilfen im nächsten Jahr rechtzeitig starten können. Die Academia Sinica hat heute mitgeteilt, dass ihr Präsident Chen Jianren am 4. August den Generaldirektor der Deutschlandvertretung in Taiwan, das ist das Deutsche Institut Taipeh, Herrn Carsten Tietz sowie den Leiter der Wissenschaftsabteilung, Herr Julian Goldmann, getroffen hat. Bei dem Gespräch ging es um die weitere Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Deutschland in Forschung und Wissenschaft. Beide Seiten wollen den Austausch durch Besuche auf hoher Ebene, internationale Foren und wissenschaftliche Vorträge weiter stärken. Chen sagte, Taiwan und Deutschland könnten eine Partnerschaft aufbauen, von der beide Seiten profitieren. Er verwies dabei auf wachsende Investitionen taiwanischer Unternehmen in Deutschland und auf eine engere industrielle Zusammenarbeit. Außerdem erwähnte er ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz im Mai 2025 am Rande der Amtseinführung von Papst Leo XIV. Tietz erklärte, Taiwan und Deutschland hätten bereits eine gute Grundlage für Zusammenarbeit in Bereichen wie Halbleiter, neue Brennstoffzellen, Wasserstoff und künstliche Intelligenz. Beide Seiten ergänzten sich bei vielen neuen Forschungsthemen gut. Nach Angaben der Academia Sinica wurde auch über Nachwuchsförderung und Geistes- und Sozialwissenschaften gesprochen. Im September sollen ausgewählte Doktoranden für 3 Monate an ein Max-Planck-Institut nach Deutschland gehen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 1250,94 Punkte gestiegen. Das sind 2,88%. Damit lag der Abschlusskurs bei 44.611,6. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 1,14 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 30,62 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 5. August 2026. Heute ist das Wetter in Taiwan überwiegend sonnig bei warmen 31 bis 35 Grad. In der nördlichen Hälfte kann der Himmel etwas bewölkter sein, während es im Zentralmassiv zu Gewittern am Nachmittag kommen kann. In der Nacht kann es bis auf 27 Grad abkühlen. In Jilong, Jiai und Pingdong kann es zu Regenschauern kommen. Morgen verdichten sich die Regenwolken über Nord-Taiwan. Es bleibt dennoch heiß bei Höchstwerten von 35 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 5. August 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Ich bin Juliane Miller. In der vergangenen Woche habe ich in dieser Sendung über die Hintergründe der neuen taiwanischen Solarpflicht gesprochen. Diese ist am 1. August in Kraft getreten, allerdings nicht so wie eigentlich geplant. In regelrecht letzter Minute wurde öffentlich, dass Wohngebäude nun doch von der Regelung ausgenommen werden sollen, ebenso wie Läden. Zunächst wurde das am Freitag, den 31. Juli, also am Tag vor dem Inkrafttreten, durch Medienberichte bekannt. Die tatsächliche Änderung der Rechtsverordnung veröffentlichte das taiwanische Innenministerium dann erst am Montag. Darin wurde ein Paragraph zur Rechtsverordnung hinzugefügt, wonach die Anwendung der Solarpflicht auf Wohngebäude, also den Gebäudetyp H, und Läden, Gebäudetyp G3, erst dann effektiv werden soll, wenn dies so von den relevanten Behörden bestimmt wird. Damit gilt die Solarpflicht jetzt für die Gebäudetypen A, B, C, D, F und G1 und G2 der taiwanischen Bauordnung, also etwa Gewerbegebäude, Lagerhallen, Sporthallen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und Bürogebäude. Konkret bedeutet das, ab sofort müssen bei diesen Gebäudetypen auf Neubauten und Anbauten mit einer Fläche von 1000 Quadratmetern Solaranlagen installiert werden. Außerdem betroffen Renovierungen von Gebäuden mit einer Dachfläche von über 1000 Quadratmetern. Wann die Solarpflicht dann auch auf Wohngebäude und Läden angewendet werden soll, steht noch nicht fest. Ganz abwegig finde ich persönlich das eigentlich nicht, mit der Anwendung auf Wohngebäude noch zu warten. Schließlich sieht auch die bundesdeutsche Solarpflicht eine schrittweise Ausweitung auf immer mehr Gebäudetypen und auch auf immer kleinere Gebäude bzw. auch Bestandsbauten vor. Überraschend ist es allerdings schon, dass der Anwendungsbereich der Solarpflicht so kurz vor dem Inkrafttreten doch noch geändert wurde. Schließlich wurde die Rechtsgrundlage der Solarpflicht bereits 2023 im Parlament verabschiedet und die Rechtsverordnung, die die Einzelheiten der Umsetzung regelt, im Februar 2026 vom Kabinett genehmigt. Medienberichte zufolge konnten Bauunternehmen das Innenministerium in der Woche vor dem Inkrafttreten jedoch überzeugen, die Solarpflicht für Wohngebäude erstmal auszusetzen. In der vergangenen Woche hatte ich angekündigt, in dieser Woche genauer auf die Kritikpunkte an der Solarpflicht einzugehen, wovon viele auch die lokalen Gegebenheiten in Taiwan widerspiegeln. Dazu hören wir wieder von Liu Rui von der taiwanischen Umwelt-NGO Green Citizens Action Alliance. Diese NGO hatte gemeinsam mit anderen taiwanischen Umwelt-NGOs vor ein paar Wochen eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in denen sie auf Kritik an der geplanten Solarpflicht reagierten. Kritikpunkt Nummer 1: Gefahr bei Taifunen. Taiwan wird fast jeden Sommer von Taifunen heimgesucht und im Juli 2026 beschädigte Taifun Danas etwa 145.000 Solarpaneele. Bei vielen davon handelte es sich um Teile von Aqua-PV-Installationen, also Solaranlagen, die entweder auf dem Wasser schwimmen oder auf Gerüsten über Fischteichen installiert wurden. Das verstärkte das Misstrauen darüber, wie gut Solaranlagen Taifunen standhalten können. Der KMT-Abgeordnete Zhang Zhilun kritisierte, dass ein Taifun ohne entsprechende Vorkehrungen zu einer Katastrophe führen könnte, da vom Himmel fallende Blutstropfen die Sicherheit gefährden würden. Dieser Ausdruck von kaputten Solarpanelen als Blutstropfen wurde dann in den Medien immer wieder aufgegriffen. Liu Rui sagt, dass die Sorgen zum Teil berechtigt sind. Ich glaube, die Sorge der Bevölkerung in dieser Hinsicht ist berechtigt. Auf vielen Wohnhäusern gibt es illegale Anbauten. Es gibt Wellblechdächer und Wasserkessel, vielleicht sogar Solarthermie. Bei vergangenen Taifun- und Naturkatastrophen ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Sachen herunterfallen. Es sei daher verständlich, dass so eine Sorge auch bei Solaranlagen besteht. In ihrer gemeinsamen Erklärung weisen die NGOs allerdings darauf hin, die Rechtsverordnung gibt vor, dass Solaranlagen imstande sein müssen, einem Druck von 5400 Pascal standzuhalten. Das entspreche etwa einer Windstärke 17. Damit eine Solaranlage betrieben werden könne, müsse sie zudem nach der Rechtsverordnung ihre strukturelle Sicherheit durch einen Architekt, Bauingenieur oder Statiker bescheinigt bekommen. Solange also diese Regelung eingehalten werden, sollte von den Solaranlagen auch bei Taifunen keine Gefahr ausgehen. Ein zweiter häufiger Kritikpunkt an der Solarpflicht war die Sorge vor steigenden Kosten für Eigentumswohnungen. In Taiwan wird traditionell viel Wert auf Wohneigentum gelegt. Viele Menschen wohnen in Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern. Bei hohen Immobilienpreisen und stagnierenden Löhnen wird es für die junge Generation aber immer schwieriger, sich eine Eigentumswohnung zu leisten. Daher ist die Sorge, dass eine Solarpflicht die Immobilienpreise weiter in die Höhe treiben könnte, ein empfindlicher Punkt. Die taiwanische Stiftung Citizens of the Earth hat eine Beispielrechnung gemacht, die Kosten einer 50 Kilowatt Solaranlage auf einem 20-stöckigen Hochhaus mit einer Dachfläche von 1000 Quadratmetern würde sich auf ungefähr 3 Millionen Taiwan-Dollar belaufen, umgerechnet etwa 80.000 Euro. Bei Gesamtbaukosten von 34,6 Millionen Euro würde die Solaranlage 0,23% der Kosten ausmachen. Wenn man das dann weiter auf die etwa 60 Wohnungen im Wohnhaus herunterbricht, sei der Einfluss der Solaranlage auf den Verkaufspreis kaum spürbar. Die NGOs erheben hier den Vorwurf, einige Bauunternehmen hätten gezielt Desinformationen über die Auswirkungen der Solarpflicht auf Immobilienpreise verbreitet. Ernstzunehmend erscheint die Kritik, dass Unklarheiten hinsichtlich der Wartungsverantwortung bei Solaranlagen bestehen. So begründete das taiwanische Innenministerium die Solarpflicht vorerst nicht auf Wohnhäuser und Läden anzuwenden damit, dass die Eigentumsverhältnisse und die Verwaltung gemeinsam genutzter Bereiche hier kompliziert sei. Laut der Erklärung der Umwelt-NGOs gibt es in Taiwan vor allem zwei Modelle der Wartungsverantwortung. Im ersten Modell gehört die Solaranlage dem Systemanbieter, der die Verantwortung für Wartung und Betrieb übernimmt. Der Systemanbieter zahlt den Bewohnern eine Vergütung für den erzeugten Solarstrom. Im zweiten Modell ist die Solaranlage Eigentum der Gebäudeeigentümer. Die Wartung und Instandhaltung wird von spezialisierten Firmen übernommen, die sich um die Wartung öffentlicher Einrichtungen in Mehrfamilienhäusern wie zum Beispiel Brandschutzanlagen und Aufzüge kümmern. Zwar beziehen die NGOs sich auf positive Beispiele für den Betrieb von Solaranlagen auf Wohnhäusern, schreiben jedoch auch, dass die Rechtsvorschriften schrittweise verbessert und weiter präzisiert werden sollten. Wasserlecks sind eine häufige Sorge für Hausbesitzer in Taiwan. In Taiwan regnet es ohnehin viel und dazu kommen regelmäßig Taifune. Insbesondere bei alten Gebäuden kommt es daher nicht selten zu Wasserschäden. Und bei vielen Häusern handelt es sich zudem um Flachdachhäusern, auf deren Dächern sich leicht Wasser sammeln kann. Auch auf dem Dach meines Wohnhauses bilden sich bei starkem Regen regelmäßig Pfützen und das, obwohl wir eigentlich ein Wellblechdach haben, über das Regen abfließen kann. Die RUI und die Umweltverbände argumentieren, dass bei guter Planung und Durchführung eine PV-Anlage aber auch sogar vor Wasserschäden schützen könnte und zudem als Sonnenschutz dienen kann. Zuletzt hat es auch Kritik gegeben, dass Solaranlagen angeblich nicht genügend Vorteile bringen würden. Bei den niedrigen Stromkosten in Taiwan ist in der Tat das Modell des Eigenverbrauchs, mit dem Solaranlagenbesitzer in Deutschland etwa viel Geld sparen können, in Taiwan weniger attraktiv. Die NGOs verweisen aber auf Vorteile abseits der Stromerzeugung, etwa Kühlung und damit verbundene Energieeinsparung sowie Verbesserung von Energiesicherheit im Katastrophenfall. Trotz der Änderung des Anwendungsbereichs ist die Solarpflicht jetzt aber am 1. August in Kraft getreten, eben für die Gebäude, die keine Wohngebäude oder Läden sind. In den nächsten Monaten wird sich dann zeigen, inwieweit die geäußerten Sorgen begründet waren und inwieweit die Kritik berechtigt war.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute zu Gast bei mir ist Dr. Josef Goldberger, Leiter des Wissenschaftlichen Koordinierungsbüros des Freistaates Sachsen. Heute möchte ich mich unter anderem über seine jährliche Sommertour durch Sachsen unterhalten, die ihn dieses Jahr auch unter anderem wieder zu den Citicon Saxony Days geführt hat. Herzlich willkommen zurück in Taiwan, Josef. Du hast einen großen Teil des Sommers in Deutschland bzw. in Sachsen verbracht, und zwar nicht als Urlaub, sondern du hast da eben schon beruflich zu tun gehabt. Was war denn das für eine Tour, beziehungsweise was war das Ziel deiner Tour?
Hallo Elon, ja genau, also ich leite hier das Sachsen Science Liaison Office und ich versuche im Rahmen meiner Tätigkeit jedes Jahr zumindest einmal ein bisschen länger in Sachsen zu sein, um einfach meine Stakeholder, meine Partner in Sachsen auch zu besuchen. Dieses Mal war ich 2 Wochen in Sachsen und dann noch 1 Woche in Berlin. In der ersten Sachsenwoche war ich bewusst nicht so wie üblicherweise in Dresden, sondern in Leipzig, um mal auch von Leipzig ausgehend Westsachsen besser besuchen zu können. Bei diesen Aufenthalten versuche ich dann auch vor allem sächsische Hochschulpartner zu besuchen. Ich war dieses Mal das erste Mal in Zwickau, Glauchau, in Leipzig war ich natürlich, Vertreter aus Chemnitz habe ich getroffen. Und in der 2. Woche war ich dann in Dresden, um dann den östlichen Teil Sachsens besser bereisen und bespielen zu können. Und die Tour war einfach gefüllt mit Terminen.
Und einer der Termine waren die Silicon Saxony Days. Kannst du kurz erklären, was es mit den Silicon Saxony Days auf sich hat?
Also Silicon Saxony Days, ursprünglich Silicon Saxony Day, das ist jetzt zum Plural geworden in diesem Jahr. Also das ist eine Messeveranstaltung im Halbleiterbereich, vermutlich schon einer der bedeutendsten und größten Messen in diesem Bereich in Europa. Wird organisiert von Silicon Saxony, das ist ein Verband von Halbleiterunternehmen, ein Interessensverband. Und das ist so der Angelpunkt für meinen Sachsenaufenthalt. Da weiß man sehr früh schon den Termin und drumherum plane ich eben dann die anderen Termine. Genau, und da war ich auch dieses Mal wieder und habe das sehr genossen. Also ich bin ja auch häufig hier auf Messen in Taiwan und was ich bei den Silicon Saxony Days sehr angenehm finde, ist, es gibt sehr viel Raum, Möglichkeiten mit Menschen zu sprechen, Besprechungsorte, Arbeitsplätze, Verpflegungsstationen, Kaffeeplätze. Also es ist der optimale Ort, um zu netzwerken. Und im Vergleich zu diesen auch Semicon und so anderen Messeveranstaltungen, die ich aus Taiwan kenne, wo wirklich der Raum maximal befüllt ist mit Ständen, ist das Konzept bei Silicon Saxony offener und einfach optimal, um zu sprechen.
Also es war nicht das erste Mal für dich, dass du da warst, sondern das.
Genau, das war nicht das erste Mal. Und ich selbst komme ja nicht, ich bin kein Ingenieur, ich komme nicht aus dem Halbleiterbereich und ich bin ja noch nicht einmal Sachse. Das heißt, bin jetzt zum 2. Mal dort gewesen. Beim 1. Mal war es insofern noch ein bisschen eigenartig, eben weil ich nicht vom Fach bin. Das muss man sich halt so vorstellen, wie wenn man das 1. Mal zu einer Party eingeladen ist, wo man bestenfalls den Gastgeber ein bisschen kennt. Okay. Also man fühlt sich so ein bisschen fremd am Ort und kennt niemanden so richtig. Und wenn man aber öfter zu solchen Partys geht, dann kennt man mehr Leute und da wird's irgendwie, man kann smalltalken. Und so war es jetzt das 2. Mal. Also ich habe überraschenderweise viele, viele Bekannte getroffen oder Leute, die mich dann vielleicht aus meinen LinkedIn-Auftritten kennen. Und ich habe einfach die ganze Zeit mit wirklich spannenden Menschen gesprochen und mich vernetzt.
Und sieht man auch ja eine zunehmende taiwanische Vertretung dort? Ich glaube, diesmal war eine spezielle taiwanische Delegation dort oder so?
Genau, also dieses Mal gab es, ich glaube, Taiwan war spezielles Gastland. Okay. Das war auch ganz offensichtlich. Also ich habe, glaube ich, in Deutschland noch nie auf einem Ort so viele Taiwan-Flaggen gesehen. Genau, und es gab auch in den vergangenen Jahren immer wieder taiwanische Delegationen, aber allein die AHK hat eine Delegation angeleitet, die diese Messe besucht hat von 17 Teilnehmern. Das waren mehr Teilnehmer als in den letzten 2 Jahren zusammen. Und natürlich gab es dann viele taiwanische Gäste, die individuell angereist sind. Man kann sich da ja einfach ein Ticket kaufen und ohne einen Stand zu haben, ohne irgendwie organisiert zu sein, dahin gehen. Und sind sehr, sehr viele taiwanische Halbleiterunternehmen vertreten bei den Silicon Saxony Days. Aufgrund natürlich des sehr, sehr großen TSMC Investments in Dresden, das ja der Geschichte Deutschland das größte Auslandsinvestment ist.
Ja. Und hast du selbst etwas nochmal etwas Neues für dich gelernt auf den Silicon Saxony Days diesmal?
Also neu sind einfach Leute, die man kennenlernt, wenn man gute Gespräche führt. Es gab auch verschiedene Vortragsprogramme und Themenblöcke und für mich war natürlich das Thema Sustainability Skills and Future of Work besonders interessant, weil ich ja selbst auch in Talente-Ausbildungsprogrammen aktiv bin und habe da natürlich auch lernen können, was andere Unternehmen so an Programmen haben und wie sie dieses Fachkräfteproblem angehen, gesehen und davon gelernt.
Und du hast ja im Rahmen der Silicon Saxony Days oder in der Zeit, als du da warst, auch den Film A Chip Odyssey gesehen. Das wurde damals von der Taiwan Student Association Dresden organisiert. Und du hast nicht nur den Film gesehen, sondern auch an einer anschließenden Panel-Diskussion teilgenommen. Was war denn der Inhalt der Panel-Diskussion und welche Erkenntnisse hast du aus dem Film und dieser Panel-Diskussion für dich gezogen?
Also an alle Fragen, die uns so gestellt worden sind in der Panel-Diskussion, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich, wenig überraschend, ich selbst bin gefragt worden zu den Erfahrungen deutscher Studierender in Taiwan, die eben hier in der Ausbildung sind und Halbleitertechnologie lernen und vor allem auch zu interkulturellen Erfahrungen und vielleicht auch arbeitskulturellen Unterschieden. Dazu habe ich gesprochen. Aber ansonsten kann ich mich natürlich nicht mehr an alle fragen. Das war eine ziemlich eine halbe Stunde so gedauert, die Panel-Diskussion. Mit sehr, sehr spannenden Sprechern. Chip Odyssey ist eine wirklich, wirklich gute Dokumentation, die aus einer taiwanischen Perspektive die Geschichte der taiwanischen Chip-Industrie schildert. Für meinen Geschmack manchmal ein bisschen übersteigert oder fast schon ein bisschen rührselig, aber eben man lernt diese Charaktere, diese jungen Ingenieure, die damals in die USA gegangen sind, um dort Halbleiterei zu erlernen, kennen und sieht eben aus dieser Perspektive, wie das alles losgegangen ist in Taiwan. Ich finde, die Dokumentation hat vieles angesprochen, hätte in manchen kritischen Punkten noch ein bisschen weiter gehen können. Mhm. Also wenn es um die Situation zum Beispiel der weiblichen Arbeiter in der frühen Chipindustrie in Taiwan gegangen sind oder wenn, man weiß, es sind ja ganze Dörfer sozusagen platt gemacht worden für diese riesigen Industriekomplexe. Das ist angesprochen worden, aber es ist ein bisschen an der Oberfläche geblieben. Also auch diese soziokulturellen Aspekte, in denen die Chipindustrie Taiwan ja massiv verändert hätte. Das hätte mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr interessiert. Mhm. Aber war insgesamt ein absolut sehenswerter Film, eine sehr, sehr gute Doku.
Okay, also könnte man dann für alle Leute, die sich ein bisschen für Taiwans Chipindustrie oder der Geschichte interessieren, auch nochmal empfehlen, sich das
absolut
anzuschauen.
Absolut, vor allem aufgrund dieses Perspektivwechsels. Also man kennt jetzt, viele Leute haben das Buch Chip Wars von Chris Miller gelesen, das ist dann ja aber doch wieder auch eine sehr westliche Perspektive und das ist wirklich die Erzählung, wie Taiwaner sie sehen.
Und mit dem kritischen, ein bisschen mit dem kritischen Auge so da drauf.
Da hätte man vielleicht, also das, es ist alles angesprochen worden, das muss man im Film lassen, aber da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, finde ich.
Ja. Und ja, außer Dresden hast du gesagt, warst du in Leipzig oder beziehungsweise in ganz Sachsen unterwegs und auch in Berlin. Dabei hast du eine Vielzahl von Universitäten besucht. Worum geht es bei den Besuchen in erster Linie? Von bestehende Partnerschaften weiterzubringen oder auch neue Kooperationen zu etablieren?
Genau, alles das. Also ich habe mich in der ersten Woche eingeklinkt bei einer Delegation aus Südtaiwan, aus Kaohsiung. Die Wenzhou University hat ihre Partner besucht und da bin ich dann auch mitgegangen. Da ging es dann in erster Linie darum, bestehende Partnerschaften zu diskutieren, auszubauen und auch mit manchen Universitäten sind neue Partnerschaften besprochen worden. War natürlich optimal, da einfach mitreisen zu können und darum herum habe ich dann auch eigene Termine an den jeweiligen Universitäten noch zusätzlich eingeplant.
Das war Dr. Josef Goldberger, Leiter des wissenschaftlichen Koordinierungsbüros des Freistaates Sachsen hier in Taiwan, mit dem ich mich über seine jährliche Sommertour durch Sachsen unterhalten habe, die ihn unter anderem auch zu den Silicon Saxony Days geführt hat. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 5. August 2026. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via deutsch@rti.org.tw.
Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann rechts oben auf der Weltkugel die Sprache Deutsch auswählen. Auf der Webseite finden Sie unsere Nachrichten, alle Programmbeiträge, Podcast-Links sowie Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Changning Postel Heutz. Okay.